Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du heute Morgen gegenwärtig bist und wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort auch in unsere Herzen hineinredest. Amen. Das ist Steven. Steven war ein hoffnungsloser Fall. Ein junger Mann aus Gambia, Anfang 20. Sein leiblicher Vater hatte die Familie Richtung Europa verlassen. Die Mutter war gezwungen, eine neue Ehe zu schließen, um zu überleben. Für Steven war kein Platz mehr in der Familie. Er musste ausziehen, er hatte eine Lese- und Rechtschreibschwäche, deswegen kam er auch in der Schule nicht klar. Und da hat er von einer Möglichkeit gehört, eine Ausbildung zu machen. Eine Ausbildung im House of Skills, einem Berufsausbildungszentrum von der Gambischen Kirche, wo auch unsere Coworkers-Fachkräfte Volker und Dorothea Lohmann mitarbeiten. Das ist der Volker, ist auch Handwerker vom ganzen Herzen. Und das gibt Ausbildungsgänge für Bäcker, für Maurer, für Schreiner, Elektriker, Schweißer, Maler. Verschiedenste praktische Berufe, die man lernen kann. Und eine große Chance für Steven, weil er war handwerklich sehr geschickt. Aber all die Erlebnisse hatten ihn zu einem verbitterten Mann werden lassen, aus dem ganz oft der Zorn herausbrach. Schon nach wenigen Wochen kündigte er aus einem spontanen Wutausbruch heraus. Er bekam eine zweite Chance. Und das gleiche Spiel passierte wieder. Beim zweiten Mal, beim dritten Mal, immer und immer wieder. Da stellt man sich berechtigterweise die Frage, lohnt es sich, in Menschen wie Steven zu investieren? Ist das nicht ein hoffnungsloser Fall? Ich könnte euch viele solche Geschichten erzählen. Geschichten von Menschen, wegen denen Samuel sein wohlgeordnetes Leben in Deutschland aufgibt, in ein fremdes Land mit einer fremden Kultur und Sprache zieht, um sich in solche Menschen zu investieren. Aber lohnt sich das überhaupt? Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang in Menschen investiert hat. Und zwar oft in Menschen, die die meisten anderen schon abgeschrieben hatten. Und der Mann heißt Barnabas. Wir schauen uns heute nicht einen einzelnen Bibeltext an, sondern eine Folge von Bibeltexten aus der Apostelgeschichte, wo wir dann sehen werden, wie Barnabas besonders in zwei Menschen investiert hat, in Saulus bzw. Paulus und in den Johannes Markus. Und wir starten in Apostelgeschichte 9, kurz nach der Bekehrung von Saulus. Als Saulus aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei gepredigt hatte. Also Saulus, das war ja zu Beginn einer der größten Verfolger des Christentums. Er war beteiligt, als Stephanus zu Tode gesteinigt wurde. Ein skrupelloser Mann. Eigentlich kein Wunder, dass die Christen in Jerusalem mit so jemandem nichts zu tun haben wollten. Was, wenn diese Bekehrungsstory einfach nur eine große Show war? Ein Täuschungsmanöver der frommen Juden, um einen ihrer besten Leute als Undercover-Agent einzuschleusen und die Gemeinde von innen heraus zu zerstören. Ihr kennt das ja aus den James-Bond-Filmen, traue niemand zu schnell, zu sehr über den Weg. Saulus, den großen Feind in die Gemeinde einfach aufzunehmen, viel zu großes Risiko. Sie hatten alle mächtig die Hosen voll. Und dann dieser Barnabas, ist der verrückt? Der nimmt diesen Saulus in seine Wohnung auf? Nicht ernsthaft, oder? Der gibt seine Privatsphäre auf für einen Christenmörder, der glaubt diese Bekehrungsgeschichte tatsächlich? Leute, Barnabas ist ein gewaltiges Risiko eingegangen. Das hätte ihn, das hätte die ganze Gemeinde alles kosten können, wenn er mit seiner Einschätzung über Saulus falsch gelegen hätte. Barnabas geht all in für einen Menschen, den andere schon abgeschrieben hatten und er investiert sich in ihn, er fördert ihn. Saulus geht dann einige Jahre nach Tarsus in seine Heimatstadt und nach längerer Zeit entsteht eine Heidenchristengemeinde in einem ganz anderen Ort in Antiochia, und die Ältesten in Jerusalem berufen Barnabas dort als Gemeindeleiter für die besondere Aufgabe. Und was macht Barnabas? Barnabas aber zog nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr in Antiochia und lehrten viele. Barnabas bleibt dran. Diese Investition in Saulus, das ist nicht eine einmalige Sache. Jetzt, Jahre später, erinnert er sich und nimmt Paulus als Co-Leiter mit in die Gemeindeleitung rein. Er reist sogar extra zu Fuß die 150 Kilometer von Antiochia nach Tarsus, um ihn dort zu suchen, und reist die 150 Kilometer zu Fuß wieder zurück. Er investiert sich höchstpersönlich, und Barnabas als Leiter der Gemeinde, der hält auch nicht mit seinem Stolz an dem Leitungsamt fest. Er nimmt als geistlicher Vater, als Mentor einen jüngeren Mitarbeiter mit rein und gibt ihm Leitungsverantwortung und fördert seine Gaben. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Gott ruft dann Barnabas und Saulus aus Antiochia zu einem missionarischen Reisedienst. Und im Laufe der Reise kehrt sich plötzlich die Leitungsstruktur um. Plötzlich wird Saulus, beziehungsweise ab der Stelle heißt er Paulus, wird er als Erster genannt. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 13 heißt es sogar, Paulus aber und die um ihn waren. Da läuft Barnabas nur noch unter ferner Liefen mit. Er lässt Paulus den Lead übernehmen. Er besteht nicht auf seiner Leiterrolle. Er investiert sich so sehr in Paulus, dass Paulus ihn überflügeln darf. Wow. Hätte Barnabas nicht in diesen Paulus investiert, als noch kein Mensch an ihn glaubte, wer weiß, ob das Evangelium in Europa so viel Fuß gefasst hätte, wie es tat. Das ist ja einer der größten Verdienste von Paulus, dass er das Evangelium zu uns nach Europa gebracht hat. Wer weiß, wie viele der neutestamentlichen Briefe wir heute hätten, die so ein Reichtum an Gottes Wort für uns bedeuten. Auch weil Barnabas den Mut hatte, das Risiko einzugehen, sich in Saulus zu investieren, und weil er nicht aufgehört hat, weil er über Jahre dran geblieben ist und den langen Atem behalten hat. Und Barnabas macht das tatsächlich nicht nur einmal. In Apostelgeschichte 12, da nimmt Barnabas noch zusätzlich einen jungen Mann mit, der heißt Johannes Markus, den nimmt er aus Jerusalem einfach mal mit nach Antiochia. Der wird auch nicht direkt ins Leitungsteam reingenommen, aber auf jeden Fall wird deutlich, dass Barnabas sich persönlich in ihn investiert hat, ihn gefördert hat. Und als die beiden, also Saulus und Barnabas, dann aufbrachen zur Missionsreise, da hatten sie auch Johannes als Gehilfen bei sich. Dann nehmen sie ihn einfach mit. Der darf bei ihnen lernen, der darf sie unterstützen. Super Sache. Und dann das große Fiasko. Schon nach der ersten Station der Reise in Zypern wird es Johannes Markus zu heiß. Er ist überfordert, vielleicht hat er Angst, wir wissen es nicht. Jedenfalls, er bricht den Einsatz ab. Er geht nicht mal zurück nach Antiochia, wo ihn Barnabas ausbilden wollte. Nein, er geht zurück zu Mama und Papa nach Jerusalem. Epic Fail, würde man vielleicht heute sagen. Johannes Markus, was für ein Versager. So eine Chance, Missionseinsatz mit Barnabas und Paulus zusammen. Hätte ich sofort gebucht, wenn es das zu kaufen gegeben hätte. Und ja, was soll man sagen? Chance vertan, oder? So denkt jedenfalls Paulus. Für ihn ist Johannes Markus der Typ, auf den man sich nicht verlassen kann. Und als Paulus und Barnabas zur zweiten Missionsreise aufbrechen wollen, wird das ziemlich drastisch deutlich. Barnabas wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Könnt ihr das verstehen? Ich kann es ganz gut verstehen. Ihr kennt es vielleicht noch so früher als Kind, ne? Also bei uns gab es eine Schallplatte, Schallplatten gab es damals noch, ne? vom Räuber Hotzenplotz. Ja? Und da war ein Lied drauf, das hat sich sehr, sehr eingebrannt bei mir. Das ging so: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er doch die Wahrheit spricht, denn wer gelogen hat, dem kann man nicht vertrauen. Und ja, das ist eben das, was wir mitbekommen haben. So sind wir erzogen worden. Ich kann Paulus gut verstehen. Barnabas ist anders. Barnabas investiert sich in den Versager, er gibt ihm die zweite Chance und er macht das zu einem hohen Preis. Er riskiert die bis dahin so gut laufende Zusammenarbeit mit Paulus. Er konfrontiert Paulus sogar öffentlich, bis sie im Streit auseinandergehen. Und das alles bloß wegen eines Versagers. War es das wert, Barnabas? Hätte man Markus nicht lieber bei Mami zu Hause lassen sollen? Es ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Hat ganz offensichtlich der Karriere geschadet, diese Entscheidung. Es ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass er in der Bibel erwähnt wird. Plötzlich, ganz unvermittelt, taucht er im Kolosserbrief wieder auf, wo Paulus schreibt, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Huch, was ist da passiert? Paulus redet plötzlich positiv von Johannes Markus. Und es kommt noch krasser in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, 2. Timotheus, da schreibt er, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm mit dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Paulus bittet darum, Johannes Markus als Mitarbeiter zu bekommen. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, dass wir hier einen ganz großen Verdienst nochmal von Barnabas sehen dürfen. Er hat Johannes Markus nicht aufgegeben, als alle ihn für einen Versager gehalten haben und abgestempelt haben. Er hat ihm die zweite Chance gegeben und Johannes Markus durfte trotz seines Versagens einer der wichtigsten Mitarbeiter der frühen Gemeinde werden. Übrigens hat Johannes Markus wahrscheinlich auch das Markus-Evangelium geschrieben. Vielleicht hätten wir heute ein Evangelium weniger, wenn Barnabas sich nicht in diesen Versager investiert hätte. Und ich habe zwei Fragen für uns mitgebracht heute. Die erste Frage ist, welche Menschen haben in dich investiert? Denk mal drüber nach. Mir sind ein paar Leute in den Kopf gekommen. Ich war als Teenager ein sehr, sehr schüchterner Typ, sehr introvertiert. Ich habe mir sehr, sehr wenig zugetraut. Aber ich hatte einen Teenie-Kreisleiter, der sich voll in uns investiert hat, der einfach sein Leben mit uns geteilt hat, uns immer wieder zu sich nach Hause eingeladen hat, der ja, einfach auch mich persönlich ganz stark gefördert hat. Der hat mir geholfen, meine erste Bibelarbeit zu halten. Der hat immer ein offenes Ohr gehabt, meine Probleme anzuhören. Der hat mir was zugetraut und hat mich auch herausgefordert. Und ich glaube, ohne Jan wäre ich heute bestimmt nicht der, der ich bin. Und ich weiß, dass Samuel sich genauso auch in junge Menschen hier investiert hat. Ganz, ganz wertvoller Dienst. Hast du solche Leute, die dich geprägt haben, in dich investiert haben, deine Gaben und Fähigkeiten vorangebracht haben? Wissen sie, was sie für dein Leben bedeuten? Das ist mir nochmal bewusst geworden in der Vorbereitung der Predigt. Das sind ja Leute, ja, die haben zeitlang mein Leben irgendwie geteilt und mittlerweile hat sich bei vielen auch so ein bisschen der Kontakt verloren. Ich habe mir vorgenommen, diese Menschen zu ermutigen und sie wissen zu lassen, was Gott durch sie in meinem Leben getan hat. Und das möchte ich euch auch ermutigen, wenn es so eine Person gibt und wenn sie noch lebt, dann ermutigt sie. Und es ist immer schön zu sehen, was Gott auch durch einen selbst getan hat. Damals war es ihnen wahrscheinlich nicht so bewusst, als ich da so als Teenager rumgesprungen bin, da dachten sie wahrscheinlich auch, was für ein hoffnungsloser Fall. Die zweite Frage ist aber auch die, in wen investierst du dein Leben? Bist du bereit, deine Lebenszeit in Menschen zu investieren, die eigentlich von außen wie hoffnungslose Fälle aussehen? Bist du dann bereit, dein Leben als Risikokapital in Menschen zu investieren, wo nicht sicher ist, ob und wenn ja, wann, da irgendeine Rendite in Anführungsstrichen bei rauskommt. Was ist Risikokapital? Also vereinfacht gesagt, wenn jemand ein Unternehmen gründen möchte, also nehmen wir mal an, man will einen Café aufmachen, ja, dann braucht man Geld. Man muss einen Raum mieten, man muss Ausstattung kaufen. Wenn ich das Geld nicht habe, um das zu investieren, dann gibt es spezielle Unternehmen, die darauf ja, ausgerichtet sind, dass sie eben Leuten Geld zur Verfügung stellen, die so etwas Neues gründen wollen. Und die Herausforderung dabei ist, wenn die sich beteiligen und das mit der Kaffeegründung geht schief, kommt kein Mensch, falscher Standort oder sowas, was weiß ich, irgendwie ist ein hipperes Café direkt in der Nachbarschaft aufgemacht worden, funktioniert irgendwie nicht, dann verliert halt derjenige, der das Geld gegeben hat, auch das ganze Geld. Wenn es aber funktioniert, und das kann oft Jahre dauern, bis das soweit ist, dann können solche Unternehmen da richtig viel Geld mit verdienen, weil sie eben auch am Gewinn dieses neuen Unternehmens beteiligt werden. Und ich denke manchmal, unser Leben ist genauso wie solches Risikokapital. Wir haben vielleicht 70, 80 Lebensjahre Zeit. Wie viel davon ist schon abgelaufen? Bei mir ist es bestimmt schon die Hälfte. Worin lohnt es sich, diese Lebenszeit zu investieren? Ich kann das ganz traditionell machen, ganz, ganz sicher. Ich kann mich finanziell solide aufstellen, kann einen sicheren Job haben, ich kann eine Familie gründen und was an Freizeit noch bleibt, da kann man ja auch in der Gemeinde dann noch mitarbeiten. Wir achten natürlich auf unsere Work-Life-Balance, wir achten auf unsere Altersvorsorge. Alles so, dass ich Herr der Lage bleibe. Also so ist es bei mir zumindest. Ich tue mich ganz schwer damit, wenn ich mal nicht mehr die Kontrolle habe. Ich will irgendwie doch noch mal ein bisschen kontrollieren können, wie es weitergeht. Und deswegen setze ich mich relativ ungern solchen Situationen aus, wo ich vielleicht nicht so richtig weiß, was kommt da jetzt auf mich zu, wo vielleicht auch was schief gehen könnte. Da fühle ich mich unsicher. Aber Jesus sagt im Prinzip genau das Gegenteil. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also wir sollen uns eben nicht sorgen um die Dinge des Alltags. Wir sollen uns volles Risiko ins Reich Gottes investieren. Dann gibt er uns auch die Zusage, dass er sich um uns kümmern wird. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn Jesus so eine Zusage gibt, ja, ist es dann überhaupt ein Risiko, sich so voll ins Reich Gottes zu investieren? Jesus hat seine Zusagen noch immer gehalten. Glauben wir ja, oder? Aber ganz ehrlich, es fühlt sich für mich halt trotzdem manchmal wie ein Risiko an. Wenn ich mich, wie jetzt der Samuel zum Beispiel, aufmache, das ganze Leben in Deutschland hinter mir lasse und im Vertrauen auf Gott nach Nepal gehe, um dort mein Leben in Menschen in schweren Nöten zu investieren. Oder ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich in der Flüchtlingsunterkunft reingegangen bin und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich da verhalte. Und bis man dann das erste Mal an der Tür klopft, wo man niemanden kennt und einfach nur Leute einladen will zu einem Deutschkurs oder ja, Das hat sich komisch angefühlt. Oder ich weiß auch noch, wie ich in Kolumbien das erste Mal mitdurfte in den Hochsicherheitstrakt eines von diesen berüchtigten Gefängnissen in Medellin. Das ist außerhalb der Komfortzone. Aber es ist, ja, es ist nicht immer leicht. Ne? Aber da wird es auch Momente geben, wo sich vielleicht auch Samuel denkt, worauf habe ich mich da eingelassen? Und dann ist es aber wichtig, dass wir uns in solchen Momenten an Gottes Zusage festhalten können, dass er für uns sorgt. So wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Bist du bereit, dein Leben als Risikokapital Gott zur Verfügung zu stellen, damit er durch dich in Menschen investieren kann, in Menschen, die vielleicht nicht wissen, wo wir vielleicht nicht wissen, was am Ende dabei rumkommt. In Menschen, die auch uns schwer enttäuschen werden. Ob sich so eine Investition aus menschlicher Sicht am Ende lohnt, ob wir davon überhaupt was mitbekommen, das kann ich nicht versprechen. Was ich versprechen kann, ist, Es wird Geduld brauchen. Ich will euch erzählen, wie es mit Steven weiterging. Er ist heute Anfang 30 und er leitet die Stahlbau- und Schweißabteilung im House of Skills. Er leitet auch regelmäßig Bibelstudiengruppen, er predigt im Gottesdienst, er leitet die Gottesdienste. Die Leiter von dem Haus haben ihm am Anfang, als er dauernd im Zorn kündigte, immer wieder die Tür offen gehalten, zurückzukommen. So konnte er ganz praktisch erleben, was Vergebung bedeutet. Und die Veränderung kam bei Steven durch die Bibelstudiengruppe. Jeder Lehrling verpflichtet sich dort mit einem Ausbildungsvertrag auch an dieser Bibelstudiengruppe teilzunehmen. Und dabei wird wöchentlich eben ein Abschnitt aus der Bibel gelesen, gemeinsam besprochen. Es wird auch wöchentlich ein Bibelvers auswendig gelernt. Und da war plötzlich Stevens Leserechtschreibschwäche sogar eine Stärke, war ihm ein Vorteil, weil er als Legastheniker es viel, viel leichter hat, auswendig zu lernen. Heute kann Steven zu jeder Gelegenheit einen passenden Bibelvers zitieren. Und sein Charakter hat sich total verändert. Er hat die Ausbildung abgeschlossen, er übernimmt jetzt Selbstverantwortung, um junge Leute mit ähnlichen Lebensgeschichten auszubilden und zu begleiten und zu einer starken Jesusbeziehung zu führen. Ja, das lohnt sich, in so Leute wie Steven zu investieren. Ja, das lohnt sich, als Handwerker rauszugehen, um dort vielleicht auch nur in einzelne Menschen, wir haben den Amrit gesehen, zu investieren, sie zu fördern, so wie Samuel das tut. Und deswegen auch die Frage an dich, in wen investierst du dein Leben? Gibt es da Menschen, die du forderst, die du förderst, für die du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter bist? Wir brauchen das in unserer heutigen Zeit so sehr, dass erfahrene Christen auch diese Rollen übernehmen. Da kommt das gar nicht so sehr auf unser Alter an. Aber wir brauchen geistliche Orientierungspersonen, die ihre eigene Orientierung ganz fest auf Jesus ausgerichtet haben. Und Christen, die nicht so viel Erfahrung mit Jesus haben, da dieses Leben vorleben. Leute ja nicht gleich aufgeben, wenn es ein paar Monate oder ein paar Jahre keine sichtbaren Entwicklungen oder Fortschritte gibt. Und dafür musst du nicht nach Nepal gehen. Das kannst du auch hier in Backnang. Ich will uns ermutigen, da Barnabas zum Vorbild zu nehmen und ich will dazu 6 Punkte, nochmal kurze Punkte, uns mitgeben, was wir ganz praktisch von ihm lernen können. Das erste, Barnabas sah das Potenzial in Menschen, die andere schon abgeschrieben hatten. Denk mal drüber nach, wen gibt es in deinem Umfeld, für den du ein Barnabas werden könntest? Vielleicht sogar eine Person, für die du eigentlich gar keine große Hoffnung mehr hast. Lass es mal eine Person sein oder vielleicht zwei. Nimm dir nicht zu viel vor. Und wenn es dir schwerfällt, da wirklich direkt rein zu investieren, fang vielleicht einfach mal an, für die Person zu beten, regelmäßig. Ich glaube, da schließt Gott unsere Herzen schon sehr auf. Und dann wirst du sehen, was er vielleicht noch in Bewegung setzt. Das Zweite, Barnabas teilte sein Leben mit diesen Menschen. Der nahm Paulus zu sich nach Hause auf und das zeugt von Gastfreundschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch von der Bereitschaft, authentisch und transparent zu leben. Ich glaube, wenn Leute nur unsere Schokoladenseiten zu sehen bekommen, aber nicht mitbekommen, wie zäh das manchmal ist, Christsein im Alltag wirklich authentisch zu leben, wie es uns manchmal einfach auch was kostet, unseren Dienst treu zu tun, dann werden wir nur frustrierte Mitarbeiter produzieren. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Leute bei uns lernen können, wie wir mit Schwierigkeiten und auch mit Nöten umgehen. Weil Schwierigkeiten und Nöten zum Leben als Christ einfach auch dazugehören. Aber das passiert nur, wenn wir sie an unserem echten Leben auch teilhaben lassen, an den guten wie auch an den schlechten Seiten. Und das hat Barnabas bei Paulus gemacht. Denk mal drüber nach, wo du Leute einladen kannst, Alltag mit dir zu teilen. Das Dritte, Barnabas übertrug Markus Verantwortung und ließ dabei auch Scheitern zu. Wenn ich Aufgaben abgebe und Leute darin herausfordere, die zu übernehmen, dann muss ich auch damit rechnen, dass Dinge schiefgehen. Oder zumindest, dass sie anders laufen, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber ich denke, das war für Markus total wichtig, dass er diese Möglichkeit hatte, dass er sogar scheitern durfte und dann eben auch, dass Barnabas ihm eine zweite Chance gegeben hat. Ihm das Vertrauen wieder geschenkt hat. Das ist das Schlimmste, wenn wir Leute, die gescheitert sind, einfach fallen lassen. Wenn wir ihnen nichts mehr zutrauen, weil Scheitern gehört zum Leben dazu, Scheitern gehört zum Lernen dazu. Und es ist sogar so, ich glaube, im Scheitern lernt man am effektivsten. Deswegen, wo können wir Leute aus unserem Umfeld vielleicht, in unseren Mitarbeiterteams auch herausfordern, sie gleichzeitig fördern und wenn sie scheitern, sie aber auch darin begleiten, wieder aufzustehen und ja, daraus zu lernen. Das fünfte, Barnabas hatte Geduld. Die Entwicklung von Menschen braucht Zeit. Das sind oft Jahre. Barnabas hatte die Geduld. Sich über Jahre in Saulus zu investieren, in Markus zu investieren. Und die Frage an uns, wo sind wir versucht aufzugeben? Wo haben wir vielleicht schon lange in Menschen investiert und sind enttäuscht, weil es keine Frucht getragen hat? Seid ermutigt, da den langen Atem zu behalten, euch weiter zu investieren. Und das Sechste, er war bereit, selbst in den Hintergrund zu treten und die Verantwortung abzugeben. Und das ist auch gar nicht so einfach, gerade für uns als Leiter. Das hat viel mit unserem Stolz zu tun. Bin ich bereit, jemand Jüngerem Platz zu machen? Bin ich bereit, dass jemand anderes die Lorbeeren ernten darf statt mir? Aber ich glaube, das ist die größte Freude eines Leiters, wenn wir erleben dürfen, dass diejenigen, in die wir viel investiert haben, eines Tages sogar uns überflügeln. Und es geht eh nicht um unsere Ehre. Es ist Jesus, um den es geht, bei allem, was wir tun im Dienst. Also dich zu investieren in Menschen, das ist keine leichte Aufgabe. Das bedeutet, dein Leben als Risikokapital einzusetzen. Du wirst an Grenzen kommen, wo du nicht weiter weißt. Du wirst Geduld brauchen. Vielleicht setzt dich das jetzt unter Druck. Macht dir Angst. Aber vergiss nicht, dass Jesus genau das zuerst für dich getan hat. Und dass er in dir lebt. Und dass du auch diese Investition in Menschen nicht aus eigener Kraft tun kannst und auch gar nicht musst. Auch Barnabas hat das nicht aus seiner Kraft getan. Weißt du, wie Barnabas genannt wurde? Sohn des Trostes. Und das Wort Trost, das heißt im Griechischen Paraklesis. Ich erkläre das jetzt nicht im Detail, aber es ist das gleiche Wort, das Jesus als Bezeichnung für den Heiligen Geist verwendet hat. Und ich glaube, dass Barnabas Sohn des Trostes genannt wurde. Ich glaube, das hat damit zusammengehangen, dass er auch durch den Heiligen Geist durchdrungen war und dass die Leute das gesehen haben in ihm. Und deswegen haben sie ihm diesen Namen gegeben. Ihr habt hier gerade diese Predigtserie Jesus begegnet. Es ist ja total spannend, wie individuell und einfühlsam Jesus Menschen begegnet, auf den Einzelnen eingeht. Und das Spannende ist, finde ich auch, Jesus hört nicht auf damit, Menschen zu begegnen. Das tut er heute noch. Er lebt in Barnabas und er lebt auch in dir. Und er gebraucht dich als Werkzeug, um diese verändernde Kraft, von der ihr gerade Woche um Woche hört, auch heute noch im Leben von Menschen umzusetzen, die auszustrahlen. Und das ist das Geheimnis von Barnabas und das wünsche ich dir auch, dass du diese Kraft entdecken kannst. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, der in uns lebt. Christus, der durch uns hindurch Menschen begegnet. Und deswegen ist das heute die Fortsetzungsgeschichte von Jesus begegnet. Weil Jesus begegnet den Menschen um dich herum, durch dich. Und so darfst auch du ein Sohn oder eine Tochter des Trostes werden. Und Samuel, auch dir ganz besonders wünsche ich diese Freude, dass du über die Jahre erleben darfst, wie Menschen, in die du investierst, zu starken Nachfolgern Jesu werden, auch wenn es viel Frustration und Enttäuschung geben wird, auch wenn es Geduld kostet, aber Jesus hat dich in diese Aufgabe gestellt und er wird dich auch darin gebrauchen. Wir beten noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir ja, dieses Leben als Christen nicht alleine leben müssen, sondern dass wir dich an unserer Seite haben und dass du durch uns hindurch einfach den Menschen in unserer Umgebung auch begegnen möchtest. Herr, und diese Aufgabe, in Menschen zu investieren, das wirkt uns manchmal viel zu groß. Manchmal sind wir total begeistert, wenn wir einfach die Früchte sehen dürfen, wenn wir sehen dürfen, wie du Veränderung wirkst, wenn wir sehen dürfen, wie es dem Steven heute geht und was er heute einfach für ein Segen für Menschen in seiner Umgebung sein darf. Aber manchmal ist es halt auch einfach ganz schön hart und ja, frustrierend, weil wir eben keine Früchte sehen. Und ich möchte dich bitten, sowohl in den Zeiten, in denen es wirklich sichtbare Erfolge gibt, als auch in den Zeiten, in denen wir einfach viel Mühe haben, aber nichts sehen dürfen, dass du uns trotzdem den Mut gibst, dran zu bleiben, trotzdem den Mut gibst, weiter den Glauben vorzuleben, trotzdem den Mut gibst, in Menschen zu investieren, so wie Barnabas das getan hat für Paulus, für Johannes Markus und ganz bestimmt auch für viele andere Menschen. Gebrauch du uns zum Segen und gebrauch du uns als Licht und Salz in dieser Welt, in unserer Umgebung, in der Gemeinde, über die Gemeinde hinaus, überall da, wo du uns hingestellt hast und ganz besonders auch den Samuel in Nepal. Geh du mit ihm und segne du ihn für seinen Dienst dort. Amen.